Geld war mir viele Jahre völlig egal. Extreme zu kombinieren, Dinge neu zu denken, das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich sage immer, einen hochkomplexen / beschissenen Prozess zu digitalisieren, macht den Prozess per se nicht wirklich viel besser. Ja. Für mich ist Erfolg, wenn ich was gelernt habe. Wir in Deutschland haben wir so viel Angst immer vor Sicherheit und alles und Datenschutz und all diesen Themen. Der Wunsch an die Politik ist nicht nur akzeptiert ist, sondern verinnerlich ist, dass das die Zukunft der Arbeit ist. Interessiert euch und helft uns alle, uns mehr zusammenzuschließen, damit wir eher mit einer Stimme sprechen können.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Seid herzlich willkommen zu einer wieder überaus spannenden neuen Podcast-Folge des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Schreibtisch ist heute voll mit Ausdrucken, weil ich habe einen Gast und das ist Christopher Plantner, der Gründer von Contist. Und es gibt so viel mit ihm zu besprechen und zu berichten, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Aber erstmal sage ich herzlichen guten Tag, Christopher, und danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Ich grüße dich, Lars, und herzlichen Dank für die Einladung.
Du hast eine bewegte Vergangenheit und alle, die unseren Podcast schon eine Weile kennen, die wissen, dass wir hinter die Kulissen von Menschen gucken, die selbstständig sind. Wir fragen, wie ihr zu dem geworden seid, ja, der man heute ist, was es für Höhen, für Tiefen gab. Und um euch ein Bild zu machen, wie leben Selbstständige, wie kommt man auf diesen Weg und was passiert eigentlich in diesem selbstständigen Leben, wenn man das so sagen will. Und der Christopher ist einer, ich habe es ja eben schon gesagt, ein Seriengründer. Wenn ich nicht falsch gelesen habe, Christopher, 8 Firmen hast du inzwischen gegründet?
Genau, 8, ja.
Ich würde sagen, lass uns mal vorne anfangen. Also du sitzt in Berlin, ich sitze auch in Berlin. Wir sehen uns aber trotzdem, Corona sei Dank, und einfach, weil es bequem ist, per Video und per Audio. Und ja, erzähl mir doch mal, wie du angefangen hast. Und ich würde gleich eine Frage stellen, die mir aufgefallen ist, weil ich natürlich ein bisschen gestalkt habe. Ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, du hast an der Universität der Künste Berlin studiert. Und du hast studiert, wenn es stimmt, Electronic Business. Jetzt frage ich mich, was ist Electronic Business an der Akademie der Künste?
Genau. Das ist ganz spannend. Also ich meine, das war mein Masterstudiengang. Vorher hatte ich in Kopenhagen International Business studiert. Da war ich schon fiel ich sehr aus dem Raster heraus. Ich hatte als ich kam, erster Tag in der Uni in Kopenhagen, weiß ich noch, in der Business School mit Wollpullover und einem ungefähr was 15 Zentimeter langen geflochtenen Bart. Ja, das war also ich in meiner Jugend. Und dann musste ich auch weiter rebellieren und musste dann an die Kunstschule, genau an die UDK, nach Berlin wechseln für meinen Master, wo ich dann auch wieder sehr ausgefallen bin. Aber das war damals, du erinnerst dich noch an die erste New Economy Blase, ne? Und damals hatte ich noch quasi aus Kopenhagen heraus mein erstes Internship bei einer kleinen Berliner Startup gemacht, die dann von Intershop gekauft wurde. Da feierten wir noch im World Trade Center im Alten noch in New York die große Intershop Open, also habe das diese erste Welle mitgemacht. Und dann war ja 2000, war es ja so dann, ne, der Börsencrash, und man durfte ja nichts mehr mit dem Internet zu tun haben. Ne? Das war ja damals so, um Gottes Willen, wenn verbrannt. Du was mit Internet, genau, weißt, ne? Und ich wusste schon, das war irgendwie die Zukunft, aber Jobs gab es dann auch keine per se. Ich hatte noch ein Angebot von Intershop bekommen, 9 Monate zuvor, das Büro in New York für die als 22-jähriger Spund zu eröffnen. Habe ich nicht gemacht, weil mein Studium war noch nicht fertig und dann war die Möglichkeit auch nicht mehr da. Und dann war das die einzigste Uni in Berlin, die überhaupt Deutschland, vielleicht sogar Europa, die dieses Thema schon anbot, war tatsächlich die UDK. Die hat ein An-Institut gegründet und hat gesagt, wir im Endeffekt wir glauben an das Thema Internet und wir wollen da eine Ausbildung quasi machen. Das war eine super spannende Sache, 2 Jahre. Wir waren ein Drittel quasi aus dem künstlerischen Bereich, ein Drittel aus dem wirtschaftlichen Bereich, wo ich auch herkam, und das andere Drittel aus der Technik. Und wir haben dann quasi für 2 Jahre lang fast wie in so einem Labor zusammen quasi gearbeitet und studiert. Wahnsinnig spannend. Viele der Projekte, die wir damals gemacht haben, sind dann erst irgendwie 10 Jahre später. Wir haben Location-Based Services entwickelt. Ich weiß noch, meine Frau hatte zu der Zeit in Kopenhagen studiert und hatte damals im Endeffekt in der Uni in Kopenhagen noch auf Nokia-Basis mit WAP, dass man so ein geführtes System macht, dass man reinkommt und sagt so, ich komme, ich suche jetzt den Direktor, und wurde dann per Voice quasi geführt, weil man hatte ja noch kein Telefon, man hatte noch keine Maps und all diese Geschichten. Also an solchen Themen haben wir damals gearbeitet, in dieser Kombination aus diesen 3 Fachbegriffen, und ich glaube, das war hervorragend, weil mein weiterer Werdegang hat sich genau immer auch genau darum beschäftigt.
Ja.
Denn es im heutigen Internetleben ist es ja, diese artistisch-künstlerische Seite, die Geschäftsseite und die Technik zu verbringen. Das ist, glaube ich, die große Kunst heute.
Da stimme ich dir zu. Das wird ja heute sehr stark nachgefragt in Unternehmen, die sich dann Künstler einladen, um mit denen zu arbeiten an Problemstellungen, weil halt Künstler und Künstlerinnen einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge haben. Aber wenn man sich rückt, jetzt ist das 20 Jahre, es war eben vielleicht damals noch gar nicht die Zeit dafür, aber trotzdem erstaunlich, dass die UDK sowas angeboten hat. Habe ich noch gar nicht gehört. Also es war für mich so die erste Erkenntnis, wo ich dachte, okay, das ist schon anders als ein Standard-Lebensweg.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe auch den klassischen da. Das war mir aber auch immer viel zu langweilig. Ich hätte nicht noch nach 3 Jahren International Business an der Business School da jetzt noch einen Master drauf machen können. Ja. Ich mag's immer ganz gerne, und das sieht man wahrscheinlich auch ein bisschen in meinem Lebenslauf, das Extreme zu kombinieren, Dinge neu zu denken. Das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, in Branchen reinzugehen, von denen ich selber auch erstmal gar keine Ahnung habe. Einfach nur zu sagen, was wäre denn, wenn man mit einem normalen, gesunden Menschenverstand, ja, und ein bisschen Kreativität hier mal die Dinge einfach so denken würde, wie sie Sinn machen. Ne? Und das macht wahnsinnig Spaß.
Das glaube ich ja, weil dein nächster Schritt, also der nächste größere Schritt ein bisschen, war, du warst Co-Gründer von Schönwetter, eine Bar hier in Berlin. Also wo man sagt, okay, wenn ich jetzt studiert habe, einen Master habe, wäre ja, also der nächste Tag suche ich mir ein Unternehmen, wo ich Geld verdienen kann, reich werden kann, einen schönen Schreibtisch habe, Dienstwagen, was weiß ich. Nee, du bist einen ganz anderen Weg gegangen, du hast erstmal eine Bar gegründet. War das vermutlich geplant, nicht geplant? Wie kommt sowas zustande?
Ich wollte immer schon irgendwas mit, oder mein Herz hat eigentlich immer 2 geschlagen. Ich wollte entweder Diplomat werden, aber eigentlich glaube ich eher, weil ich alle 3 Jahre die Welt bereisen wollte. Das habe ich dann später auch gemacht. Aber auf der das andere Seite war Unternehmer. Mein Vater ist Arzt, da habe ich also diese selbstständige Unternehmerseite immer gesehen. Und habe schon früh angefangen, immer Sachen zu probieren, die aber dann auch während des Studiums schon, die dann aber meistens nicht so wirklich weit gekommen sind. Ich habe auch gefreelanced, Webseiten gebaut und so. Aber es war mir irgendwann dann nicht weit genug, und immer dieses drüber reden und nicht tun hat mich mega genervt, ne? So immer, ich weiß nicht, wie viele Nächte ich als Student davon geträumt habe, dann, ne, welche Unternehmen man jetzt baut und was man tun könnte und alles drum und dran. Und dann war das die Zeit in Berlin, wo irgendwie die Strandbars überall aus dem Boden schossen. Und dann haben wir uns damals mit 2 Kommilitonen gesagt, hey, come on, so schwer kann das doch nicht sein. Ja, ich habe mich da mal in Strandbar Mitte gesetzt und habe mal einen Abend gezählt, was die für Umsätze machen. Da hat mir nur gesagt, meine Fresse, da habe ich total Bock drauf, das machen wir. Wir haben die Kreditkarten, die noch von unseren Eltern gedeckt waren oder abgesichert waren, genommen, haben alles Geld aus dem Geldautomaten herausgeholt. Was ging? Es waren ja die wilden Jahre, ne? In Berlin damals, ja. Rock'n'Roll, die ganzen Lizenzen, naja, ne? Die Polizei kam wegen Ruhestörung, aber sonst eigentlich fast nichts. Also es war perfekt, um in die Selbstständigkeit zu starten. Denn natürlich haben wir wahnsinnig viele Fehler gemacht, aber wir haben im Endeffekt in 1-2 Monaten selber alles, haben eine Beachbar, gibt's heute noch im Mauerpark, aufgebaut. Die war dann auch glücklicherweise nach 3 Monaten Break-Even, war ein mega cooler Erfolg, aber ich habe ich habe das nur dann einen Sommer gemacht, aber mein dritter Kommilitone, der das mit mir zusammen gemacht hat, hat die heute noch. Also die gibt's ja heute noch und die betreibt er weiter. Und glaube ich, finanziell ist es gar nicht so schlecht für ihn gewesen über die Jahre hinweg. Also von wegen, weil du vorher sagtest, so großes Autodienstwagen. Also ich meine, wenn eine solche Geschichte gut funktioniert, und das tat sie bei ihm, ja, dann kann das durchaus auch sehr, sehr lukrativ sein. Aber für mich war es, glaube ich, deswegen ein Befreiungsschlag, weil es endlich das ist so, jetzt habe ich diese Selbstständigkeit, jetzt habe ich sie geknackt, jetzt das war für mich dieser Sprung von so ein bisschen vorher, aber wirklich auch dieser Sprung, ich bin danach bis jetzt zu Kontist nie wieder angestellt gewesen. Ne? Für mich war das dieses so, das ist mein Leben, da möchte ich hingehen, ich möchte nicht jeden Abend vor der und hinter der Bar stehen, das ist, es macht mir mega Spaß, auch heute noch, aber das ist nicht das, was ich im Endeffekt möchte, ich habe andere Ziele und Projekte, aber die Selbstständigkeit, das war richtig cool. Und ich habe auch, und das hat mich dann geprägt, auch für den Rest meines jetzigen Lebens, ich habe dort so viele Fehler gemacht. Also im Sinn, ich war damals für die Finanzen zuständig. Ja, ich musste die Buchhaltung machen. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte zwar im Studium gelernt, wie man die Financial Statements von Microsoft und McDonald's oder sowas interpretiert, aber niemals, wie man so ganz einfach die Buchhaltung macht. Und dann habe ich mich im Excel-Sheet hingesetzt, das Datum, den Betrag eingetragen, also so das selber versucht zu machen, irgendwie Hilfe. Nee, der Steuerberater hatte mir auch nicht wirklich irgendwie Hilfe. Ich habe mir gesagt, komm, da muss doch irgendwas geben. Ne, die ganzen Tools, die es da gibt und so, keiner hatte mir irgendwas erzählt. Ich habe es halt irgendwie selber gemacht. Wir kriegten dann im Jahr darauf auch eine Prüfung. Da war ich zum Glück schon nicht mehr Teilhaber, aber das war, hat mir mein Kommilitone erzählt, ziemlich heftig, ja. Also ich habe einfach dort am eigenen Leibe erlebt, wie wahnsinnig schwierig es ist, auch wenn man sogar wirtschaftlich jetzt gar nicht komplett unbedarft ist, ja, eigentlich in dieses Thema hineinzukommen und wie viele Fragen es gibt und wie man alleingelassen wird. Und das nicht, ich habe es nicht sofort danach gemacht, aber dann so 6-7 Jahre später ungefähr hat mich dazu gebracht, eigentlich in diese Branche, erst Buchhaltung, irgendwas für Selbstständige und sowas einzusteigen und hat mich nie wieder losgelassen. Dieses Problem, das beschäftigt mich jetzt seit 15 Jahren, dass ich immer sage, genau um den Punkt für diese Leute, da muss man doch irgendwie was bauen können, dass es cool wird.
Wenn du sagst, du hast Fehler gemacht, jetzt ist es ja so, dass man, also wie so gebrannte Kinder, ne, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man ja auch verbrannt sein. Das war aber bei dir dann nicht der Fall. Das heißt also, die Fehler, die du gemacht hast, haben nicht dafür gesorgt, dass du sagst, ich ziehe mich jetzt mal auf ein sicheres Terrain zurück, sondern du hast weitergemacht. Du hast dann dein nächstes Unternehmen gegründet oder bist das angegangen in diese Richtung, ja?
Genau, ich weiß nicht, was es bei mir ist. Ich meine, aus meinem Freundeskreis, ich nehme das selber nicht so wahr, aber ich kriege das von den Menschen rübergespiegelt, dass das, was ich tue, anscheinend wohl mutig sein soll. Ja. Aber ich habe das Gen wahrscheinlich geerbt. Ja. Ich habe kein Gefühl dafür, dass es das anscheinend, was ich in meinem Leben gemacht habe, jetzt. Ich tue das, was ich tue. Ich habe mich da auch nie drum gefürchtet. Geld war mir viele Jahre völlig egal. Ja, es ist im Endeffekt so, ich liebe Geld, gib mir so viel da möglich davon, ich gebe es sofort wieder aus. Das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich habe es nicht deswegen gemacht, es hat mich nicht interessiert. Es war nicht der treibende Kraft. Mittlerweile bin ich Vater von 4 Kindern, die müssen jetzt alle irgendwo in die Welt reisen und auf Schulen gehen und dies und jenes und sowas. Da muss leider Geld eine andere Rolle einnehmen, als es um die Mitte 2030 dann gemacht hat. Aber das waren damals nicht die Sachen. Und auch Scheitern per se, also Scheitern ist doch immer eine Frage der Definition. Ja, ob ich gescheitert bin oder nicht, das entschließe ich. Ja, ob die anderen Menschen da draußen denken, dass man, ich das lässt mich einfach irgendwie so ein bisschen kalt. Ja, das ist so, aus meiner Perspektive, ich habe das gemacht, ich habe 8 Unternehmen gegründet, viele davon, ich glaube 7 von den 8 gibt's noch, aber Großteil ist kein Riesenerfolg oder sonst irgendwas. Ist doch mir egal. Ich habe das gemacht, ich habe super viel gelernt. Natürlich möchte ich jedes Mal, wenn ich die nächste Firma mache, dass es erfolgreicher wird, dass sie größer wird und alles drum und dran, einfach weil es Spaß macht und weil man im Leben ja lernen möchte und weiterkommen möchte. Und wenn man immer nur dasselbe und nie weiterkäme, dann hätte man nicht diese Rückkopplung. Aber im Endeffekt, dass die Unternehmen, glaube ich, wenn ich dann da rausgegangen bin und so, ich schaue gerne auf diese Sachen zurück und ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Ne? Das heißt also, ich glaube, viele Menschen nehmen das viel zu ernst, dieses, ob die Sache dann freudig, du hast doch eine Erfahrung gemacht. Ja, als Beispiel, mein jüngster Bruder, der arbeitet heute auch für mich, der hat eine Bar gemacht, ist 12 Jahre jünger als ich und so, hat das auch für eine gewisse Zeit lang gemacht und so. War auch nicht der Mega-Erfolg, aber ich sage ihm immer so, schau mal, es war super cool, während du es gemacht hast, du hast mega viel gelernt, das hatte ich jetzt, der arbeitet jetzt auch bei Kontist, der hilft dir jetzt genau in deinem Job weiter, ist doch hervorragend, was willst du mehr? Ja, das ist doch Erfolg, für mich ist Erfolg, wenn ich was gelernt habe.
Also ich glaube, das Thema Scheitern ist hier in Deutschland halt auch sehr speziell und ich erlebe das ja auch in meiner Arbeit, dass Menschen wirklich, also Scheitern ist halt immer negativ behaftet, man sieht nie, dass Scheitern auch dazu führt, dass ich neue Wege finde. oh, dass ich einen Weg gefunden habe, der nicht funktioniert und gucke zum nächsten. Ja, also ich sage mal, man ist erfolgreich gescheitert. Weil das macht etwas. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben, was so viele Leute einfach abhält davon, die Angst zu scheitern. Und das ist schön, wenn man dieses Gehen, sage ich mal, nicht hat, was ja nicht heißt, dass man leichtsinnig ist.
Und auch nicht übrigens, dass es unbedingt einfach ist. Ja, ich meine, natürlich, natürlich tut es weh, ja. Und natürlich muss man sich erstmal seine Wunden lecken, ja. Also wenn man gescheitert ist, steht man nicht sofort. Ich meine, ich sehe das jetzt manchmal in den Gründerszene und Co. Und dann schreiben sie, schau mal, wie ich hier gescheitert habe. Und dann denke ich mir, würde ich das jetzt so machen? Und dann denke ich mir, so würde ich wahrscheinlich nicht machen, ja. Weil im Endeffekt natürlich muss man erstmal seine Wunden lecken und Dinge, die wehtun. Es heißt nicht, dass es nicht wehtut, ja. Und es heißt nicht, dass es auch im eigenen Ego nicht kratzt und alles drum und dran. Es heißt nur im Endeffekt, dass man halt wieder aufstehen muss. Ja, darum geht's doch. Ja, nach einer 3-6 Monate, wo man dann sagt so, okay, alles klar, das und jetzt stehen wir wieder auf und machen halt einen neuen Anlauf. Ne?
Genau, ja, mit den Erfahrungen, die man halt gemacht hat und sagt, den Fehler mache ich halt nicht nochmal oder die Fehler. Mich würde interessieren, du hast 8 Unternehmen haben wir gehabt. Der nächste Weg war, also da gab es eine Jobbörse in der Art, die du gegründet hast. Du hast eine Marketingagentur gegründet. Das sind ja alles schon Dinge, die irgendwie wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Wie bist du darauf gekommen, so unterschiedliche Unternehmen zu kommen? Wir kommen nachher zu Contest und Contest Stiftung etc. ausführlich. Aber wie kommt man dazu, so ganz unterschiedliche Richtungen einzuschlagen und zu gründen? Ist es die Lust am Gründen? Ist es ein fachliches Thema? Weil vermutlich hast du doch nicht von allen Themen Ahnung gehabt, oder?
Gar nicht. Also Ahnung im Bereich kann manchmal, glaube ich, nur störend sein. Dann kann man nämlich, hat man diese Mentalität, das haben wir immer so gemacht. Ja? Wenn man es gar nicht weiß, kannst du es auch nicht haben.
Genau, so historisch gewachsen. Genau,
ja. Ich glaube, ich meine, der rote Faden ist bis auf wirklich die Bar, die aber ja noch während meines Studiums lief, die wir mal beiseite lassen an der Stelle, aber danach ist der rote Faden das Internet, ne? Online, Mobile und alles drum und dran. Das heißt, also das war schon die Geschichte, alles, was ich dann gemacht habe. Ich habe auch bei Sachen mitgemacht, die ein bisschen weniger online waren, aber ich sagte, der große rote Faden ist schon das, auch die Agentur, die ich gegründet hat, ne, hat Markteintritt für skandinavische Firmen in Deutschland, aber das waren natürlich auch alles dann Online-Themen, die ich da bespielt habe. Ne? Das ist das und man kommt dann, glaube ich, einfach. Es ist ja nicht so, dass die Ideen, das ist ja nicht so geplant oder ich habe auch nie diese Geschichte, man sitzt dann irgendwie zu Hause und denkt, was mache ich jetzt als nächstes, sondern bei mir ergeben sich Gründungen immer irgendwelche Freunde, meistens abends in der Kneipe, im Restaurant, man spricht über irgendwas. Und dann, ne, so, da, guck mal, das funktioniert doch nicht, da ist doch ein riesiges Problem, warum macht denn da eigentlich niemand was? Was könnte man da machen? Ach ja, okay, da habe ich eine Idee. Und dann wird aus dieser Idee dann mal kurz ein Projekt, man denkt gar nicht groß drüber nach, man testet es mal so aus. Ah ja, cool, das läuft ganz gut, daraus könnte man eigentlich auch ein richtiges Venture machen, ne? Lass es loslegen. Also so im Endeffekt haben sich, glaube ich, ein Großteil meiner Firmen gegründet, ja. Ich habe auch, glaube ich, wirklich gar nie in meinem Leben irgendetwas alleine gemacht. Also das gibt's bei mir nicht. Es ist immer mit anderen Menschen zusammen. Man befruchtet sich gegenseitig und hat dann so die Idee, man treibt sich auch gegenseitig. Ne? Komm, jetzt hier, das ist cool, lass es machen.
Glaubst du, dass man eben auch mit seiner Art andere Leute anzieht, die dann also im Endeffekt auch Ideen mitbringen, mit denen, an denen man gemeinsam arbeiten kann?
Also ich glaube auf jeden Fall, also ich bin jemand, ich tue auch ungefragt alle Menschen coachen, die um mich herum sind. Also ich habe auch schon gefragt als Coach für Startups gearbeitet, aber so in meinem Familienumfeld, die Schwägerin meiner Frau, die selbstständig sind und wenn man dann abends so sitzt in Familientreffen und ich mich normalerweise immer mega langweile, dann ist halt bei mir immer sofort, ach erzähl mal, ah ja cool, okay und so. Und dann fängt man an mit denen halt zu brainstormen, die finden das dann auch nicht schlecht, weil es geht ja um ihr Business und dann kriegen sie quasi Input dadurch und so. Und natürlich, klar, wenn man diese Art hat, ne, dass mit in jedem Gespräch, mit dem man irgendjemand redet, so, ach komm, da könnten wir was gemeinsam machen und so, dann entsteht natürlich dieses, ne, also von dem her, ja klar, die Art tut Leute anziehen, weil man ihnen halt immer, jedem Menschen sofort dieses Gefühl gibt, ah, der hat Lust, mit mir zu reden. Ich sag auch heute, mich rufen häufig Leute an, die Fragen haben oder Freunde von Freunden und ich sage immer so, die bedanken sich dann immer so und ach, danke, dass du mir eine Stunde deiner Zeit gibst und ich so, dafür nicht, das ist doch mein, davon lebe ich. Das ist mein Elixier, wo ich meine Kreativität, und dann habe ich Brainstorming mit Leute über irgendeinen, jetzt im Food-Sektor, die bauen eine neue Roboter dafür, und habe ich keine Ahnung von. Aber in dieser Diskussion darüber lernt man ja auch, wie ticken andere Menschen, wie sind Probleme in anderen Branchen, und dann denke ich mir so, total interessant, könnte ich vielleicht diese Idee auch quasi in mein aktuelles Business mit einbauen. Ne? Also so arbeitet mein Kopf, dass ich immer quasi, ich brauche diesen Input von anderen Menschen in anderen Problemen, damit ich für mich selber quasi in meinen eigenen Themen weiterkommen kann.
Das heißt, man dürfte dich jetzt gar nicht in den Raum einschließen und sagen, brüte mal irgendeine Idee aus. Das würde wahrscheinlich eher nicht
überhaupt
funktionieren.
Überhaupt nicht. Also es ist schon, das ist tatsächlich in Corona auch ein mega Problem für mich geworden. Ja, ich kann nur denken, wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch bin. Und wenn wir sagen, hey, entwickel mal eine Strategie, mach mal eine Präsentation und so, ja, dann überlege ich mir einmal so, wen kann ich jetzt anrufen, damit wir jetzt hier irgendwie was gemeinsam versuchen zu machen können. Für mich ganz alleine, wenn ich eine Idee schon habe und sie nur runterschreiben muss, dann ist nicht das Problem. Aber wenn ich eine Idee erst ausentwickeln muss, dann geht es nur im Dialog. Und das ist das große Thema, glaube ich, halt, ne, was Corona, glaube ich, mit uns bringt, weil diese Kreativräume, um vor allen Dingen auch spontan Dinge zu entwickeln, die sind natürlich gerade ziemlich schwierig, ne? Und wenn man es geplant macht, klar, wir könnten jetzt auch, wir beide setzen uns hin und sagen, wir machen was, ne? Aber das ist dann halt auch schon wieder so geplant, ne? Das ist dann nicht so aus der Spontanität heraus. Ne?
Klar, verstehe ich. Ja. Jetzt habe ich gelesen, du hast einige Jahre ja in Dänemark gewohnt auch. Hat dich das in deiner Entwicklung beeinflusst? Ich meine, du hast ja jetzt sogar einen Vergleich, dänische Verhältnisse, sage ich mal, Staatsverhältnisse, Unterstützung von Menschen, Arbeit, Selbstständigkeit etc. zu Deutschland. Inwieweit hat dich das dann in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Vielleicht auch dann, um den Bogen nachher zu spannen, in dem, was du jetzt machst.
Also natürlich sehr. Ich habe 10 Jahre in Dänemark gelebt. Ich habe dort studiert, habe viele Firmen in Dänemark. Eigentlich einen Großteil meines Berufslebens habe ich eigentlich in Dänemark verbracht, bevor ich jetzt wieder nach Berlin gekommen und bin zu Contist. Ich habe eine Dänin geheiratet, habe 4 dänische Töchter. Also die Connection zu Dänemark ist natürlich sehr, sehr groß. Ich habe aber vorher auch noch in 5 anderen Ländern gelebt. Habe sehr lange in Frankreich gelebt, in England zur Schule gegangen, in Kanada gelebt, in Brüssel ja viele Jahre gelebt und auch Firmen gegründet. Also ich kenne auch schon viele, viele andere Länder. Dänemark ist sicherlich für mich vor allen Dingen beruflich gesehen sehr, sehr prägend. Ja, ich schätze sehr die dänische, also man muss das stark unterteilen, privat und beruflich. Im Privaten kommt Dänemark bei mir nicht so gut weg, aber auf der beruflichen Seite, also alles was E-Governments, Technik und sowas betrifft, ja, bin ich natürlich da kommen mir Tränen in die Augen, was dieses Land leistet oder natürlich für mich ganz normal eigentlich, ja, mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich halt nach Deutschland blicke, ja, und ich mir immer sage, ach du großer Gott, es wird in der Brandeinstand, ist jetzt schon auch wieder ein paar Jahre her, aber es scheint mal ein Artikel auch zu diesem Thema Digitalisierung des öffentlichen Sektors und so, und da war quasi eine Forscherin, die auch nach Dänemark gegangen war und sagte, bis Deutschland da ist, wo Dänemark jetzt, das war wahrscheinlich 2018 oder sowas gewesen ist, wird es 20 Jahre dauern. Ja, so weit sind wir mittlerweile hinterher, was das betrifft, ne? Und das, also da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist natürlich die Kernfrage ist natürlich wirklich, dass das Gesellschaftsmodell in Dänemark einfach komplett anders gedacht wird, ne? Das ist weniger das Individuum. Hier in Deutschland zählen ja massiv das Rechte des Einzelnen. Das sehen wir auch gerade hier, ganze Corona, Impfen, all diese ganzen Thematiken, ne? Der Schutz des Allerletzten ist im Endeffekt das höchste Gut in Deutschland, wohingegen in Dänemark man sagt, der Schutz des Allgemeinen, der Gesellschaft an sich, ja, dass die Gesellschaft an sich höher gestellt ist, ist wichtiger als quasi der letzte Einzelne, ne? Und das führt natürlich dann zu einem sehr anderen Verständnis auch zum Beispiel technologisch gesehen. Ja, dass im Endeffekt, in Deutschland haben wir so viel Angst immer vor Sicherheit und alles und Datenschutz und all diesen Themen, dass wir halt alles bis ins allerletzte Detail sicher und perfekt haben wollen, ja. Aber im Endeffekt leidet die Gesamtgesellschaft massiv darunter, weil wir einfach überhaupt in den kritischen Infrastrukturthemen nicht vorankommen, ne? Wohingegen in Dänemark es halt einfach ist so, ja klar, auch die sicherste IT-Lösung der Regierung wird ab und an gehackt werden, ja. Was ist denn der Schaden, der dadurch entsteht? Ja, klar, ein paar tausend Leuten werden dann Schaden haben. Da kümmern wir uns dann dran, wenn das passiert. Ja, aber deswegen tun wir generell trotzdem, wir glauben an die Technologie als quasi das Positive in der Gesellschaft und dass es uns einfach voranbringt insgesamt. Und das tut's halt auch, ne? In vielerlei Hinsicht. Jetzt zum Thema Steuern, mit dem ich mich ja sehr intensiv in der letzten Zeit beschäftige, ne? Wenn ich dort mich halt in Dänemark einlogge einmal im Jahr, dann ist meine Steuererklärung einfach fertig. Ich kann da noch 5 Punkte direkt im Portal der Regierung quasi eintragen und that's that. Muss ich nicht, aber die, ne? Das heißt, die Steuererklärung wird vollautomatisiert erstellt und ich kann dann noch, wenn ich gerne möchte, 2, 3 Sachen ändern, ja. Einfach.
Du fängst nicht bei Null an.
Ja, einfach so, ja. dieses Denken, ja. Natürlich komplette Schnittstellen, alles wird sofort zum Staat gemeldet. Da schreien natürlich hier wieder auch alle so Datenschutz und dies und jenes. Es gibt eine, ne? Meine Tochter, 2 meiner Töchter sind in Dänemark geboren. Die deutsche Seele verkraftet es natürlich kaum, aber im Kreissaal tut die Hebamme am Computer die Personennummer quasi für das Kind eintragen, ja. Und diese Personennummer wird sie sein Leben lang begleiten. Und diese Personennummer sind alles: Polizeiakten, Krankenakten, Steuern. Alles ist über diese eine quasi zentrale Nummer gespeichert, ja. Klar, Datenschutz, ich verstehe natürlich auch die deutsche Seite in gewisser Weise, aber natürlich führt es zu einer hochgradigen Effizienz, ja. Und als Bürger muss ich halt sagen, in Dänemark habe ich mich immer pudelwohl gefühlt, ja, weil einfach so hochgradig effizient und alles online und auch von hier aus Deutschland aus, kann meine Frau sich 10 Jahre später, nachdem sie eine Operation hatte, einfach kurz einloggen, die Röntgenbilder sich selber runterladen und damit zum Arzt gehen, ja. Also das ist halt das Schöne. Mit einem einzigen Login für alle Banken, für alle öffentlichen Sektoren, alles, gibt nur ein einziges Passwort und einen Sicherheitszugang für alles. Ja. Das sind halt diese Traumvorstellungen, wenn ich mir vorstelle, was wir in Deutschland dann erreichen könnten, wenn wir sowas hinbekämen. Ne. Gut, ich könnte jetzt noch lange schwärmen, aber ja, doch, Dänemark hat mich sicher geträumt.
Aber das hört sich für die einen hört sich nach einer absoluten Zukunftsvision an und für die anderen ist das die Dystopie wahrscheinlich, ja.
Genau, also das verstehe ich auch total. Aber dann sage ich Ihnen immer, naja, Dystopie, interessant. Ich kenne kaum einen Deutschen, ja, das ist wirklich immer, meine Frau wird irgendwie einmal in der Woche gefragt, echt, Dänemark, wieso seid ihr zurückgekommen? Ja, wer würde aus... Ja,
würde ich dich jetzt auch...
Wer würde aus Dänemark... Ja, und dann sage ich so, okay, was ist, das kann ja nicht so dystopisch sein, wenn der Großteil der Menschen ja auf dieses Land ist total vergöttert. Ja, also Deutschen schauen auf Skandinavien, ja, sie tun es auch total romantisieren in vielerlei Hinsicht, ja, weil wie gesagt, im privaten Bereich, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber, aber ich glaube, wir Deutschen mögen es halt auch gerne, immer an allem rumzukritisieren, ja, anstatt mal mutig zu sein und zu sagen, so, das ist unsere Vision, wir gehen voran. Wir waren mal das Land, was technisch ganz weit vorne war. Wir waren mal das Land, das richtig mutig ist und ich bin ein Optimist. Ich glaube, wir können das auch wieder sein, aber wir müssen auch anfangen, uns wirklich das mal einzureden und zu sagen, so, we want to go back there. Ne? Da wollen wir hin zurück und da müssen wir halt einfach mal unsere Ängste abschütteln.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es bedeutet ganz viel Schmerz in Behörden, Verwaltungen, Dinge loszulassen. Und zu sagen, dieses Beharrungsvermögen, was wir hier haben, das muss unbedingt aufhören. Jetzt seid ihr aus Dänemark wieder zurückgekommen. Wie ging es denn dann weiter, um jetzt die Brücke mal zu schlagen zu deinem, ich sag mal, letzten großen und vielleicht ja auch am langlebigsten Baby und ein Kind und keine Ahnung, Traum für die Zukunft, nämlich für uns Selbstständige?
Naja, also ich hatte ja quasi noch in Dänemark bin ich ja mal nach irgendeinem von meinen Ventures, wo man dann mal wieder kurz vor der Privatinsolvenz steht und die Ärmel hochkrempeln muss, wie man so gelernt hat, dann macht man Beratung. So habe ich mir dann immer wieder zwischenzeitlich und so, und da kam ich zu einem Unternehmen, das machte quasi Buchhaltung. Es war ein Startup, aber ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches dänisches Startup, aber hatte 80% Marktanteile. Ich sage immer so, das Dativ von Skandinavien. Und ich wollte, die kamen gerade in den deutschen Markt und ich wollte einfach nur für 3 Monate da Geld verdienen. Ja, ich hasse Buchhaltung zu allertiefst. Und ich aber, ja, manchmal muss man halt Augen zu und Geld verdienen, ne? Und da bin ich hängen geblieben, ja, weil im Endeffekt so aus den 3 Monaten habe ich diese Branche, dieses Thema nie wieder verlassen, weil ich irgendwie so für mich, das hat mich genau eben daran erinnert, an diese Schmerzen in der Anfangszeit, und ich habe auf einmal irgendwie, es hat bei mir Klick gemacht und ich habe einen Sinn erkannt für mich in dem, was ich tue, nämlich ich will jetzt genau dieser Gruppe helfen, all die Schmerzen, die ich früher hatte, das muss irgendwie technisch, technologisch anders gemacht sein. Dann habe ich dort mit dieser Firma zusammen, die Firma Debitur, die es heute auch noch gibt, in Deutschland ja auch ein Rechnungs- und Buchhaltungssystem gegründet. Heute gehört es zu SumUp, wurde dann SumUp verkauft. Aber in dieser Zeit bin dann wieder nach Deutschland zurück, habe dann noch 3 Jahre gependelt in Kopenhagen, weil der Sitz der Firma war da, aber meine Familie war schon in Deutschland. Und an irgendeinem Punkt habe ich mir, mein Traum war immer, so ein bisschen, wie ich es gerade aus Dänemark beschrieben habe, dieses ganze Thema, ich meine, wir haben ein riesiges Problem in Deutschland, dass alles so wahnsinnig bürokratisch ist, ja. Und wir arbeiten, da kommen wir nachher noch drauf, wir arbeiten ja auch in vielerlei Hinsicht darin, dass das auch endlich mal endet. Aber in der Zwischenzeit denke ich daran, lass uns halt die Technologie nutzen, ja, um diese ganzen Themen irgendwie einfacher zu machen. Und der große Traum ist im Endeffekt, ich bin ein One-Man-Show-Selbstständiger oder Selbstständige und in meiner Hosentasche wird quasi all diese ganzen Administrationen vollautomatisiert gemacht. Ja, und ich mache im Endeffekt, außer meine Arbeit, muss ich fast nichts mehr machen. Ja? Und da habe ich schon lange dran gearbeitet, auch schon bei Debitur. Das Problem war immer, du kennst es sicher von dir selber. Also ich kenne es hier gut. Wer mich sehen würde, der sieht, dass mein Mikrofon auf einer Kiste steht. Und das ist die berühmte Kiste, in der die Belege bei mir reinkommen. Und ich tue sie auch leider viel zu selten digitalisieren. Und das große Problem ist doch für die Selbstständigen immer, oder jetzt in dem Fall für einen Anbieter, der versucht, was komplett automatisiert anzubieten, dass wir die Daten nicht haben. Weil es ist immer so bei mir kurz am Tag vor der Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, wird dann auch panisch kurz, okay, Scheiße, jetzt muss ich alles irgendwie einscannen, hochladen und dann wird das auch gemacht. Aber dann kann kein Anbieter, ich konnte damals bei Debitur keine gute Produkt mehr bauen, weil ich hatte die Daten nicht. Also habe ich mir überlegt, wie könnte ich denn das wirklich mal anders denken? Wie könnte ich mal gucken, dieses Thema irgendwie anders aufzurollen? Und da brauche ich die Daten. Ich brauche die Transaktionsdaten der Selbstständigen, damit ich komplett denken kann. Ne? Und dann wer hat die Daten? Ah ja, natürlich die Bank. Ja. Jetzt schreiben wir das Jahr 2015. Im N26 gab es schon, aber sonst noch so gut wie niemand. Keine Solaris-Bank, kein niemand. Und ich ging also aus und rief erstmal so die in ganz Europa the usual suspects an und habe quasi gefragt, so, ja, ich habe eine Buchhaltungssoftware, ihr habt ein Konto, könnte man da nicht eine Partnerschaft machen, irgendwas entstehen lassen? Und die waren aber alle mit ihrem B2C-Geschäft so beschäftigt, dass sie mich alle heimgeschickt haben. Und dann gesagt haben, oh, richtig gute Idee, Chris, kommst in 2 Jahren wieder, dann sprechen wir wieder. Und das darf man mir halt nicht sagen. Ja, also entweder macht mit mir heute Geschäfte oder ich mach's dann halt selber. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann schnell in Dänemark Investoren gefunden, die an einer ganz ähnlichen Idee rumgedacht haben. Und wir haben uns dann quasi so zusammengetan. Somit habe ich auch die Finanzierung relativ rasch gehabt und konnte wurde gegründet. Und von Anfang an, es war quasi ein Bankkonto, klar, wo man ganz normal mit bezahlen kann, mit Karte und allem drum und dran. Aber vom ersten Tag an hatten wir diese Idee zu sagen, ne, Geld kommt aufs Konto, ich rechne automatisch Umsatzsteuer und Einkommensteuer, leg die beiseite, damit dieser größte Irrgaume, wir hatten auch wahnsinnig viel User Research gemacht und ich alleine habe sicher im Laufe meines Lebens mit 2000 Selbstständigen gesprochen, das war ist einer der größten Painpunkte, die immer wieder von uns kamen. Und auch wenn man in Statistiken schaut, ne, warum Selbstständigkeit scheitert, ist der Switch von im Angestelltenleben wird dir alles abgenommen und du musst halt nichts machen und du kriegst im Endeffekt einfach nur ein Gehalt und bist dir relativ sicher und dann kriegst du im Zweifelsfall einmal im Jahr, wenn du dann die Steuererklärung machen willst, noch was zurück in den meisten Fällen. Ne, dieser Switch hin zu, ach du großer Gott, ich muss jetzt komplett alles beiseite legen, ich muss Steuererklärung machen und so, ne? Und gerade ja in den Fällen habe ich häufig erlebt in meiner Zeit jetzt bei Kontist, in den Fällen, wo Menschen je erfolgreicher du bist, umso gefährlicher ist es ja. Ne? Weil je höher quasi das, und wenn du da nicht deine Steuerzahlungen mit anpasst, ne, umso schwieriger wird es. Und ganz viele Selbstständige bei Null anfangen. Also das Dramatische dabei ist, bei mir geht mir immer so, Wenn sich Selbstständige selbstständig machen, sind sie meistens naiv. Ich auch übrigens. Sonst werden die wenigsten selbstständig. Das soll man sich bewahren. Das ist alles gut. Aber man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja. Und oftmals sehe ich so zum Beispiel Kunden, die zu Kontist kommen. nach zweieinhalb, drei Jahren Selbstständigkeit erkennen die meisten total, was wir eigentlich ihnen als Mehrwert quasi anbieten. Wenn du aber ganz frisch kommst, dann weißt du halt noch nicht, wo die eigentlichen Probleme sind, ne? Und dann denkst du halt so, ja, du legst jetzt los, und ich möchte sie dann fast immer schütteln und sagen, bitte, bitte, ich habe was gebaut, was uns echt helfen würde, um dieses Problem quasi anzugehen. Aber das war Kontist. Du bist ja, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, auch Kunde, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Und du hast auch die Wirrungen, die wir natürlich miterlebt haben mit Kontist, auch im eigenen Leibe miterlebt, wie du mir erzählt hast. Ne? Wir haben dann, wie gesagt, wir sind noch gegründet worden, bevor es überhaupt Solaris eine Banklizenz hatte. Wir sitzen oben auf der Solaris Bank obendrauf, wie ja die meisten Fintechs hier jetzt mittlerweile in Berlin. Ist auch ein super Angebot. Mittlerweile läuft es auch hervorragend, und denen geht's best. Genau, geht ihnen besser und besser und sowas. Aber natürlich in den Anfangsjahren, die waren auch ein Startup, ne? Und ich habe ja auch ein Herz für Startups, aber ich habe auch ein Herz für meine Kunden. Man ist immer hin und her gerissen dann gewesen, ne? Und dann hatten wir noch das große Problem, ja, dass wir, war ja auch eine sehr, sehr spannende, ein spannender Sommer damals gewesen, also spannend, ich hätte mir auch ersparen können. Ja, wir mussten ja mit Wirecard damals noch gehen, weil die Solaris Bank, wir waren ja der allererste Kunde von Solaris, und wir waren einfach viel schneller als die mit ihrer Produktentwicklung. Und wir haben ja noch unser Konto gelauncht, ohne tatsächlich eine Karte damit zu haben. Dann haben wir eine Karte, uns brauchten wir dringend, und sind aber mit Wirecard gegangen, weil Solaris nicht schnell genug liefern konnte. Und dann kam dieser legendäre Sommer, und wir wissen alle, was mit Wirecard passiert ist und so. Wir hatten zwar die Verträge mit Wirecard schon, glaube ich, fast ein Jahr vorher gekündigt, aber so eine Transaktion, ne, von alle Kunden von einer Bank zur anderen zu switchen, passiert ja nicht über Nacht. Und dann, ich weiß noch, Holvi, unseren Mitbewerbern, hatten sie ja dann den Saft abgedreht, Wirecard mal, ne, oder der Insolvenzverwalter oder wer auch immer das war, dann bei Wirecard. Und ich hatte dann schon in diesem Sommer, war das jetzt 19 oder 20? 20 war es, glaube ich, ne? 2020, ja. Ich weiß noch, ich bin in den Sommerurlaub gefahren, habe mir nur gesagt, so, ach du großer Gott, ich hoffe nur, dass mein Telefon nicht klingt und ich zu einer Emergency-Sitzung einberufen werde. Zum Glück, weil wir waren bei der Wirecard-Bank und nicht bei der Wirecard, die dann im Großteil in diesen Skandal hier verwickelt war, ging das alles gut, und wir haben gut wechseln können, und unsere Kunden sind unbeschadet quasi durch diese Krise gekommen. Aber da kann ich sagen, das ist dann schon auch für gestandene Unternehmer wie mich, das ist dann schon heißer Ritt und heiße Tage. Also im Nachhinein kann man drüber lachen, aber wenn man drinnen steckt und nicht weiß, wie es ausgeht, ne, dann ist es natürlich eine andere Geschichte.
Du hast mir ein paar wichtige Sachen gesagt. Das erste ist, also dich treibt immer die Suche nach Lösung. Du bist gar nicht der sagt, ich sehe das Problem, also ich sehe ein Problem und sage, ja, aber, sondern du sagst, ich habe ein Problem, ich sehe ein Problem und ich suche die Lösung. Und ich meine, wir sprechen als Selbstständiger miteinander. Ich stimme dir dazu, wenn man sich selbstständig macht, dann, also wenn man immer angestellt war, so wie ich, war ja über 30 Jahre angestellt. Weißt, wie man einen Businessplan macht, du machst deine Gründungsberatung, du machst alles Mögliche, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, was dann alles kommt. Umsatzsteuererklärung, vierteljährliche Umsatzsteuererklärung, Dauerbefristung, was es da so alles gibt. Und dann geht das los. Dann kaufst du dir deinen ersten Computer und fragst dich, was mache ich denn damit? Dann sagst du dir, ich muss meine Vorsteueranmeldung machen. Wer macht denn das? Wo lege ich denn meine Belege ab? Und weißt du, es ist ja so, also ich glaube, das ist ein deutsches Thema, weißt du, jetzt scannst du deine Belege ein, aber ich schmeiße meine Belege nach wie vor nicht weg, weil ich Angst habe, dann kommt das Finanzamt und sagt, wir wollen doch den Beleg sehen. Solange man jetzt keine Bestätigung dann wirklich auch hat, dass das so geht. Aber was mir wirklich gut gefällt und was ich glaube ganz wichtig ist, und das scheint ja ein Antrieb für dich auch zu sein, der dann dazu führt, dass dich Kontist jetzt auch so entwickelt. Und ich würde ja auch gerne wissen, was dich antreibt. Und dann kommen wir auch noch zur Kontist-Stiftung. Das heißt, du schaust immer nach einem Problem. Und ich weiß nicht, wo ich sie gelesen habe. Ich habe irgendwie in der Recherche zu dir, habe ich einen Satz gelesen, da hast du irgendwie so gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es 100% stimmt, deine Passion ist seit ganz vielen Jahren Selbstständigen zu helfen und deren Tech-Probleme zu lösen, die sie nicht hätten, wenn der deutsche Staat nicht, ich will nicht sagen versagt, aber nicht die passende Lösung hat.
Genau, das war richtig, wie ich es immer sage, genau, ne? Mit Technologie die Probleme zu lösen, die erst der Staat geschaffen hat, ja. Und das ist ja, wie gesagt, auch aus meinem Erfahrungsschatz gerade aus den verschiedenen Ländern. Ich habe zum Beispiel in Frankreich ein sehr gutes Beispiel, was ich an der Stelle immer gerne zitiere. Die haben, glaube ich, 2008, 10, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, einen Status des Auto-Entrepreneur entwickelt. Und das ist im Endeffekt der deutsche Kleinunternehmer, nur für die Umsatzgrenze bis 170.000 Euro. Ja, also von der Umsatzsteuer befragt, massive Vereinfachung der Sozialversicherungsbeiträge und all diese ganzen Themen über ein Portal geregelt, ja, also eine dramatische Vereinfachung. Ja, ich bin jetzt auch gerade mit meinem Kollegen und Co-Founder von der Kontist Steuerberatung, haben wir uns gerade jetzt hingesetzt, werden es in den nächsten Tagen auch ausarbeiten noch weiter. Und haben quasi uns wirklich mal inhaltlich, das sind natürlich Nerd-Themen, aber für die Selbstständigen an sich natürlich schon super wichtig, gesagt so, Selbstständigkeit 2030, ja, wie muss das denn jetzt in unserem Fachgebiet der Finanzen, der Buchhaltung und der Steuerberatung eigentlich aussehen? Ja, warum gibt es eine Bilanzierungspflicht für Solo-Selbstständige? Ja, warum darf man nicht ähnlich wie Angestellten viel, viel mehr pauschalisieren? Ja, wir könnten einfach versuchen, sagen generell Pauschalen und so, ja. Warum müssen wir, wie gesagt, halt Umsatzsteuerpflicht und alles, Gewerbesteuerpflicht, ja, kompletter Schwachsinn. Einfach nur, weil der Staat eine Verteilung quasi macht, ja, für diese Gruppierung überhaupt nicht sinnvoll. Die müssen ja auch fast nie was zahlen. Das ist ja nur eine Gegenrechnung zur Einkommensteuer. Also komplett abschaffen, ja. Ich habe Osteuropa mir auch ziemlich intensiv angeschaut. In einigen Ländern dort ist es zum Beispiel so, dass nicht der Beleg, sondern das Bankkonto und die Banktransaktion als Beweis einer Transaktion gilt. Ja? Also abschaffen jeglicher Art von Belegpflicht in Deutschland und quasi nur noch das Bankkonto als Truth, ne? Zumindest für abgewissen Beträgen. Ne? Lauter solche Themen. Also wir haben da angefangen, ein Manifest und einen Forderungskatalog aufzubauen und werden den jetzt auch noch weiter anfangen zu spezifizieren. Wir haben ja schon mit dem Koalitionsvertrag das ein oder andere auch, VGSD ja auch, und wir mit der Kontist Stiftung sind wir ja schon sehr eng in dem politischen Dialog, ja. Was diese Themen betrifft. Aber ich glaube auch mit der neuen Regierung jetzt haben wir alle Selbstständige, glaube ich, sehr, sehr viel Hoffnung, dass wir jetzt hier auch noch weitergehen können als die Themen, die nur im Koalitionsvertrag, ne? Und dass wir hier Bürokratie, Digitalisierung ist das eine, aber ich sag immer, einen hochkomplexen / beschissenen Prozess zu digitalisieren, macht den Prozess per se nicht wirklich viel besser. Ja. Besser ist es, das kennen wir aus Unternehmen, ne? Besser ist es deutlich zu sagen, alles klar, wir überlegen uns nochmal, könnte man auch den Prozess dramatisch vereinfachen und dann gleichzeitig digitalisieren und dann hätten wir eigentlich den Jackpot. Ne? Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen anfangen, hier wirklich ein bisschen Wirbel zu machen an der Stelle. Ne?
Also ich würde mir ja wünschen, dass die Ideen, die ihr habt, nicht erst 2030 umgesetzt sind, sondern nächstes Jahr. Aber du hast natürlich völlig recht, es gibt so viele Unzulänglichkeiten, weil halt einfach immer in der Angestelltenwelt gedacht wird. Es wird immer in diesen Prozessen für Angestellte gedacht, aber nie in der selbstständigen Welt. Und das verkompliziert für uns so viele Sachen. Ich meine, jetzt kann ich bei euch meinen Beleg per Mail an euch schicken und ihr sortiert den dem Umsatz zu. Das ist doch ein Traum. Also ich habe in der Woche sehr viel Bahnrechnung, ja, und dann fängst du an, weil die Beträge meistens gleich sind, ja, wo kommt der jetzt hin und sowas alles, also diese Zuordnung zu treffen. Und für mich war jetzt, und dann komme ich ja vielleicht mal zur Kontist-Stiftung, also du hast ja gesagt, also diese technische Seite jetzt abzudecken, das macht damit Kontist. Ein Bankkonto für Selbstständige, um mir als Selbstständiger alles, was nicht irgend nötig ist, abzunehmen.
Aber wir sind ja jetzt sogar noch einen Schritt weitergegangen, bevor wir dann zur Stiftung kommen. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich auch das Thema seit anderthalb Jahren. Ne? Also erst sind wir wirklich in diesem Banking- und Buchhaltungsbereich. Jetzt sind wir ja wirklich im Bereich der Steuer gelandet, ja, und verbeinen ja jetzt wirklich in einer App Bankkonto, Buchhaltung vollautomatisiert und Steuerberatung quasi in einer App. Ne? Und dieses ganze Thema neu zu denken, ne? Das war die Idee zu sagen, ein Selbstständiger hat ja im Endeffekt, also ein Solo-Selbstständiger, erstmal nicht bilanzierungspflichtig, da können wir nochmal drauf kommen, also ein klassischer Ist-Versteuerer, würde ich mal sagen, ne? Da ist ja das Bankkonto eigentlich die Wahrheit aller Transaktionen. Ne?
Richtig.
Und darauf aufbauen, das war ja meine ursprüngliche Idee, müsste es ja, und jetzt nicht nur aufhören, weil die meisten hören halt bei der Buchhaltung auf, ja, und ich habe quasi gesagt, nein, aber das große Schmerzthema, der große Kostenpunkt, ne, im Durchschnitt gibt ein Selbstständiger, Solo-Selbstständiger in Deutschland zwischen 2.500 bis 3.000 Euro im Jahr für Buchhaltung und Steuerberatung, aber das ist natürlich inklusive der Steuererklärung aus. man müsste das einfach bis zu Ende denken, weil man kann den Service erst dann als fertig sehen, wenn die Steuererklärung und hier sowohl die private wie auch die den geschäftlichen Teil wirklich abgegeben ist, ne? Und das haben wir jetzt, wie gesagt, in einer App versucht, alles zu bündeln, sodass der Kunde im Endeffekt alles aus einer Hand kriegt. Und das ist schon sehr, also finde ich persönlich, sehr, sehr spannender Ansatz, weil das so in Europa noch niemand gedacht hat, also gemacht zumindest, gedacht, das weiß ich nicht, aber gemacht hat. Ich glaube, da geht die Reise hin, und es ist genau eben der Traum, der ich dir vom Anfang erzählt habe, zu sagen, so, wäre es nicht möglich, ja, stell dir mal vor, there is a world, ja, in der wirklich dieses ganze Thema, klar, deine Rechnungen schreiben musst du noch selber, vielleicht können wir das später auch mal mit Sprachbefehlen irgendwie, ne, und man kann auch da, wenn man wiederkehrende Rechnungen hat, habe ich viele Jahre gemacht, einmal mal anlegen und dann kommen die halt immer wieder, ne? Aber wenn du jetzt, wird ja auch schon kräftig gemacht, wenn jetzt im Endeffekt du zahlst, im Endeffekt mit deiner Karte, und da gibt es verschiedene Anybill und andere Anbieter, die ja jetzt schon auch automatisch die Belege gleich beim Bezahlen anheften, sodass man die auch noch nicht mal mehr digitalisieren muss, ja. Bei uns ist es dann so, wir haben die Bankdaten, du kriegst dann einfach nur noch einmal im Monat einen Push, hier, Umsatzsteuererklärung ist fertig. Wir könnten die auch komplett, Steuerberatung könnte die auch komplett absenden, ohne dass der User überhaupt gefragt wird. Aber wir haben das Feedback von den Usern, dass sie es ganz gerne noch einmal kurz sehen möchten. Und das ist ja auch total legitim und sowas, ne? Aber genau diese Geschichte, und dann auch, wie es eben in Dänemark auch ist, ne, dann Zettel am Ende des Jahres oder wann eben der Zeitpunkt dann ist, wo man sie einreichen muss, dass dann eben halt auch die Steuererklärung komplett fertig ist. Ne? Wir sind natürlich noch nicht ganz an dieser Stelle angekommen. Ja. Ne? Das wird jetzt auch schon nochmal 2-3 Jahre kräftiger Entwicklung sein, bis dann die Automatisierung an dem Punkt ist, wo ich das erste Mal, glaube ich, sagen werde, so, das kommt jetzt schon mal in die Nähe dessen, ne? Aber für den Kunden, glaube ich, ist das Experience heute schon ziemlich, ziemlich cool.
Das kann ich bestätigen. Und ich glaube, du hast ja zu Anfang gesagt, wenn man sich selbstständig macht, hat man keine Ahnung, warum Dinge eigentlich gut sind. Also die ihr tut. Und ich kann dir nur sagen, man schreibt sich ja nicht auf, wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Buchhaltung und mit Steuerbelegen und mit Belege sortieren. Aber alleine die Möglichkeit zu haben, schafft also ein Gefühl, ich brauche mich darum nicht mehr zu kümmern. Und diese Zeit kann ich natürlich nutzen, um mich weiterzubilden, um neue Kunden zu akquirieren. Also das heißt, viele Zeit, die für mich völlig ineffektiv sind, die nimmst du, also ihr, ja praktisch so mit deiner Idee. Und das finde ich ja toll, dass euch das antreibt, eigentlich ab mir das Leben leichter zu machen. Und was ich wirklich gut finde, und das war ja wahrscheinlich dann ein zwangsläufiger Schritt, du hast jetzt Contest als Bank, die sozusagen die technischen Sachen macht. Aber du siehst ja selber, wie viel gesetzliche Regelungen es gibt, wie, also gerade jetzt Corona hat es ja gezeigt, wie der Stand der selbstständigen Politik ist, wie viel Unverständnis auch in der Bevölkerung ist. Also das erlebe ich ja immer wieder mit meinem Freundeskreis, die nicht selbstständig sind. Die verstehen Selbstständige in vielen Fällen natürlich nicht, gar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil das halt ein anderer Ablauf ist, den man hat, und weil eben auch die Art zu arbeiten an andere ist. Und dann hast du ja scheinbar, also so habe ich mir es erklärt, also aus diesem Wissen heraus gesagt, ich muss im Endeffekt auch die politische Ebene in irgendeiner Art und Weise mit abdecken. Ich vereinfache es jetzt vielleicht ein bisschen. Und dann hast du die Idee gehabt und ihr habt die Contest Stiftung gegründet.
Genau. Also das war immer ein großes Anliegen für mir. Wie gesagt, das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Ich wollte mal in die Diplomatie. Also die Politik per se hat mich auch immer sehr interessiert. Und wir haben ja viel über Dänemark gesprochen, kurz über Frankreich und alles drumherum. Ich sehe halt andere Länder, und ich habe 20 Jahre lang einen Blick von außen auf Deutschland gehabt. Und das ist trotzdem mein Heimatland, mit dem ich auch, auf das ich stolz bin. Ihr versteht, was ich meine, aber dass ich nach vorne bringen möchte, sagen wir mal so, und was mich halt oftmals mit Trauer, ne, weil ich einfach sehe, wir tun uns selber so häufig so viele Steine in den Weg legen, und das finde ich halt schade, ja, und ich weiß, wie es besser geht. Ich sehe es, ich habe es gesehen, ich habe draußen gesehen, nicht alles, natürlich bei weitem nicht, aber gewisse Komponenten, und dann habe ich diesen Drang und sag so, wir müssen es anders machen, wir müssen da besser werden, und es gibt viele von uns, ja. Ich meine, in allen Gesprächen, klar, natürlich alle Selbstständigen, wir sind uns im Großteil alle sowieso einig, ja. Wir haben oft eine Tendenz, ich meine, im VGSD kennt ihr das auch gut, oft eine Tendenz, sehr immer in unseren eigenen Silos.
Richtig.
Ja. Und das ist schade, weil es uns natürlich auf der politischen Bühne unserer Mittel beraubt, ne, unserer Stimme beraubt, ja. Und die Großen da draußen, die lobbyen wild vor sich hin und machen ihre Geschichten, ja, und wir wollen doch einfach nur erreichen, dass unsere Lebensbedingungen so gewürdigt und eingebaut werden und unsere Rolle in der Gesellschaft, ja, die ich immer als wahnsinnig wichtig, ich rede gar nicht jetzt für mich als Unternehmer, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, aber ich habe ja, wie gesagt, auch als Solo-Selbstständiger viele Jahre auch gearbeitet und alle von uns da draußen machen super viel, haben einen super wichtigen Teil in der Gesellschaft, ja, wir haben natürlich auch super wenig Zeit, um uns um diese Thema ne, zu kümmern und jetzt Corona, wir haben es ja wieder gesehen, ne, wir müssen halt irgendwie schaukeln, dass wir durch diese Krisen durchkommen, ja, aber wer macht denn da was, und da gibt's ja schon viele auch tolle Initiativen in Deutschland in verschiedene Sachen. Wir haben uns eben von Kontis gesagt, für ein Unternehmen ist es mir halt wichtig, dass wir auch ein Zeichen setzen, ja, da draußen und zu sagen, so, ja, wir sind ein For-Profit-Unternehmen und machen natürlich auch unser Geld und alles drum und dran, aber einen gewissen Teil unseres Profits wollen wir auch investieren für die Sache, ne, der Leute, denen wir eigentlich versuchen, mit unserem Produkt, für was wir natürlich Geld auch nehmen, das Leben leichter zu machen, aber auch zu sagen, die Lebensbedingungen einfach zu ändern. Das ist mir persönlich einfach ein riesiges Anliegen, es ist mir immer gewesen. Und ich habe ja dann Katharina Bruns, die kennst du ja auch, getroffen, die ja auch eine Aktivistin ist. Ich glaube, das mag sie nicht, wenn man so nennt.
Nee, ich glaub
aber
nicht.
Aber ich für mich, das meine ich im allerpositivsten Sinne des Wortes, für mich wäre es etwas Positives, aber jemand ist, der wirklich dieses Blut, die Luft einsaugt jeden Tag des Selbstständigen, ja. Wer immer auf Twitter folgt, der weiß das, und da war ich natürlich sehr, sehr, sehr happy, dass wir uns da zusammengetan haben. Wir machen verschiedene Sachen, also ich meine, klar, Katharina ist gut im politischen Berlin vernetzt und so. Aber wir haben auch unter anderem Themen, dass wir vor Corona fing das gerade an, jetzt durch Corona ist es erstmal Wipeout, aber dass wir in Schulen zum Beispiel reingegangen sind, ja. Und wirklich dort mit Schülern zusammengearbeitet haben, weil als Vater von 4 Kindern ist mir natürlich auch ein Mega-Anliegen, ne, das Thema Selbstständigkeit, anders denken oder beziehungsweise überhaupt mal eine Wertschätzung für dieses Thema kommen, fängt natürlich schon auch da an.
Richtig.
Ich weiß noch, als wir zusammensaßen in dem Gründungsteam der Stiftung, waren noch ein paar andere Leute abends im Biergarten, kann ich mich noch erinnern, und da habe ich mal rumgefragt, so jedem, wie er eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen ist. Und bei 90% der Anwesenden war es so, dass ein Elternteil selbstständig war. Ja, und das hat uns schon alle ziemlich zu denken gegeben, hat gesagt, okay, das scheint wohl so, wenn du das irgendwie im familiären Umkreis gesehen hast, ja, dann hast du eine gewisse, also dann liegt dir das irgendwie auch nahe. Wenn du es nicht gesehen hast, dann tust du es als einen Karriereweg vielleicht eher mal im Ausschließen, ja. Und das fand ich einfach nur schade, weil ich gesagt habe, so, das ist ja so, wenn man, ich habe es immer geliebt, ich kenne fast nur Selbstständige, die für die das irgendwie so, ne, du hast mir auch vorher erzählt, wie es für dich selber war in deinem Leben, als du ganz...
Gab's bei mir nicht. Selbstständigkeit gab's bei mir nicht. Das war, wenn du selbstständig bist, kannst du vergessen. So, das war meine Einstellung.
Genau, ne? Und dann irgendwann ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen und heute bist du super, super gerne. Correct. Und ich kenne nur solche Geschichten, ja, von Menschen. Ich kenne auch Leute, die natürlich dann gescheitert sind und es kann dann schwer sein und dann auch wieder. Ich kenne auch viele Leute, die mit der Bürokratie überfordert waren und dann wieder zurück sind. Also es gibt nicht nur Erfolgsgeschichten, aber die Rahmenbedingungen, ja, die waren nicht gut genug. Aber ich habe noch selten jemanden erlebt, der mir gesagt hat, so das Gefühl der Selbstständigkeit, das Tun, das Machen, das ist nie das Problem.
Das stimmt. Also dieses Übernehmen der eigenen Verantwortung. Und du hast natürlich völlig recht. Das fängt in den Schulen an. Das fängt an, dass nicht vermittelt wird, wie die Welt außerhalb von Wissenschaft und Integration und Differentialrechnung und historischen Dingen läuft, sondern wie läuft das in der Wirtschaft ab? Also wie bringe ich auch Menschen dazu, Eigenverantwortung zu übernehmen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du völlig recht, auch an dieser Schiene anzusetzen. Und ich bin halt auch kein Freund davon, immer alle gegeneinander auszuspielen, ja, also Angestellte gegen Selbstständige. Aber das Verhältnis, wie Selbstständigkeit gegen Angestellt sein momentan immer noch ist, das ist halt, da gibt's eine große Differenz. Und ich glaube, da hilft einfach nur mit viel Elan und auch trotzdem Empathie daran zu arbeiten, weil ein Beamter kann sich Selbstständigkeit nicht vorstellen. Für den ist es so, wie das für mich war, ein rotes Tuch, der sagt, das kann gar nicht funktionieren. Und Selbstständige sind mir, die sind komisch, ne, weil die machen alleine und die wollen vielleicht so eine bestimmte Absicherung gar nicht haben und sowas alles. Und daran kann man arbeiten. Und das kannst du wahrscheinlich nicht mit einem Schalter umlegen, ne? Sondern das braucht ganz viel Überzeugung und Erfolgsbeispiele und Mut und was weiß ich auch alles, ja.
Genau, da muss, ich glaube auch viel, es gibt so viele Vorurteile, mit denen man irgendwie aufräumen muss, ne, weil Selbstständigkeit, es gibt ja fast nur zwei Blickwinkel auf die Selbstständigkeit, ne. Es gibt die prekäre Anstellungsverhältnis, ja, in denen natürlich, ich war auch, wenn mein erster, glaube ich, selbstständiger Job damals nach dem Studium in Brüssel, Freelancer, One-Man-Show, war wahrscheinlich auch so 1200 Euro oder sowas, ja, oder vielleicht war es sogar noch unter, ich weiß gar nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich auch prekär gewesen. Das war auch mir egal. Das war für meine Verhältnisse damals, war mir einfach, das war doch, ne? Also es ist ein Blick da, glaube ich, da oft ein falscher Blick drauf oder dann natürlich oben und jetzt mal kurz, da muss ich natürlich was dazu sagen. Ja, natürlich, es gibt, es wird ausgenutzt, es gibt Menschen, ne, wenn hier Kurierfahrer und dies und jenes, also darüber rede ich nicht. Auch nicht, dass man darüber politisch nicht auch was tun muss. Das meine ich an dieser Stelle nicht. Ja. Aber da gibt es halt einen Unterschied. Nicht alle fallen, nur weil man wenig Geld verdient, fällt man nicht unbedingt in die ich werde ausgenutzt Kategorie. Sondern es kann einfach nur sein, ich mache mich jetzt gerade selbstständig, ich muss halt erst die richtigen Kunden, ich muss mich auch erst zurechtfinden, ich kann mich auf dem Markt jetzt noch nicht so teuer verkaufen, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung habe, aber ich komme halt rein und deswegen, das klar, regelt auch ein bisschen der Preis die Angebot und Nachfrage. Ne? Oder dann hat man gesellschaftlich diesen Blick auf, okay, das sind dann die Rechtsanwälte, Ärzte und Steuerberater, die alle extrem viel Geld zu verdienen, ja, und einer gewissen Partei zugehörig sind und das wollen wir ja alle. Also dann ist der Neidfaktor da in der Geschichte.
Richtig.
Aber nein, die Welt sieht nicht so aus. Ja, die Statistik ist, wir haben viel zu wenig Daten über Selbstständige. Da arbeiten wir auch gerade ziemlich dran, ja auch im Rat der neuen Arbeit, den wir jetzt gerade auch gegründet haben, die daran, eine bessere Datenbasis zu kriegen, um auch aufzuklären und zu sagen, die Welt sieht so nicht aus. Und das Allerwichtigste ist mir, wenn wir jetzt mal die Prekären, also im Sinne von die Biker da drauf außen, ne, Kurierfahrer und sowas mal beiseite lassen als ein gesondertes Thema. Aber der Rest der Selbstständigen möchte selbstständig sein. Das ist der Lebenstraum, der Weg, den alle gehen wollen. Und ich glaube, das mit diesem Vorurteil müssen wir erstmal auf. Ne? Es ist nicht, weil wir keinen Job finden würden, sondern du hast mir vorher erzählt, sie werden dir en masse angeboten. Ja, und mir mein Leben lang auch. Ich wollte es nie. Ich habe viele Rechtsanwälte immer damit bemüht, mir Konstrukte zu geben, in denen es mir möglich war, nicht angestellt zu sein, weil ich wollte diese Mentalität nicht. Das war mir persönlich zuwider.
Wo geht denn deine Reise hin? Also ich meine, du bist ja jetzt schon relativ lange bei Contest. Wenn man jetzt so guckt, welche Station du beruflich hattest, das ist ja schon ein langer Zeitraum. Was steht denn auf dem Plan? Oder hast du deine Berufung jetzt gefunden bei Contest?
Also ich hatte mal zwischenzeitlich, also als dieses Banking-Thema sich dann auch ein bisschen hinzog, klar, mir überlegt, so wo geht die Reise hin, aber dann haben wir ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren dieses Steuerthema angegangen und da habe ich wieder mal meine geballte Erfahrung aus 8 Startups und wir haben, glaube ich, von der ersten Zeile Code programmiert bis die ersten 200 Kunden auf dem neuen Produkt haben wir 3,5 Monate gebraucht, also das habe ich in meinem Leben, ne, hätte ich da 2 Jahre für gebraucht oder so. Und nee, das momentan macht es mir mega Spaß, muss ich sagen. Also dieses ganze die neue Welt der Steuer, wir haben einfach noch größer gedacht als vorher, noch weiter und dadurch ertun sich endlose Weiten, ja, wie damals in den USA reiten, weil dieser Markt ist ja so komplett zerstört in Deutschland. Der ist so mega im Umbruch gerade, ne? Das ganze Thema Steuerberatung, Steuerberater, viele gehen, glaube ich, 10.000 gehen in Pension die nächsten 3-4 Jahre. Wir werden als Selbstständige mega aufwachen auch, weil wir werden keine mehr finden.
Ist doch jetzt schon so.
Es ist schon jetzt großteilig so und so. Sie haben lange Zeit massiv versäumt, über Technologie nachzudenken. Also wenn man vor so einer Möglichkeit steht, das ist halt auch nicht so häufig im Leben. Ja, ich habe lange gesucht und man steht ja dann auch vor, ne, aber als ich meine Buchhaltung, das war auch schön, aber das war, da war man bei weitem nicht alleine und da war bei weitem die Möglichkeit nicht so groß. Gerade ist es mir so ein bisschen wie wirklich, ich habe meinen ersten Fuß auf den Boden von Amerika gesetzt, ja, und ich beginne gerade zu begreifen, was hier eigentlich, was wir hier gerade entdeckt haben. Ja, und solange ich da noch so viel Spaß habe, und solange ich noch der Richtige bin, weil man muss auch bedenken, jetzt langsam Kontistende, wir sind jetzt irgendwie 200 Mitarbeiter, werden glaube ich 300 sein und das wird am Ende des Jahres und sowas, das ist gerade, wir sind gerade wirklich in einer relativen Hyperwachstumsphase und da kann man sich ja dann vorstellen, ne, wenn man, wie das dann das Jahr danach aussieht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für mich der Early-Stage-Gründer, der 8 Unternehmen, aber auch eigentlich aus dem eher kleineren Bereich kommt, natürlich auch eine ganz neue Reise. Und ich habe mir einen Co-CEO schon seit vielen Jahren jetzt an Bord geholt. Er ist der Sibylle, jetzt Benjamin Esser, um mich natürlich auch zu unterstützen, auch gerade diese Seite des größeren Unternehmens, ne? Weil ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennen, ja, und wissen, ne, was kann man gut und was kann man nicht. Da muss man natürlich einfach schauen, ne? Aber solange ich immer noch was kräftig mit beitragen kann für diese Firma. Begeisterung auf jeden Fall für dieses Thema. Ich glaube, das kann man spüren. Habe ich immer noch ohne Ende. Habe ich mir noch nicht wirklich überlegt oder wie es jetzt weitergeht. Ich würde ganz gerne danach vielleicht in den, ja, vielleicht mal eine Schule oder sowas machen. Das fände ich nochmal ganz, also in diesen Bildungssektor gehen. Aber das ist gerade noch zu sehr in der Ferne, als dass ich genau wüsste. Da kommen noch so viele andere Möglichkeiten bei Contest.
Du kannst ja das eine tun und das andere nicht lassen. Weißt du, du kannst ja weiter Contest-Entwicklung, die Contest-Stiftung, Contest-Steuerberatung auf der anderen Seite sagen, ich suche mir gute Leute, die mir Arbeit abnehmen und du stürzt dich auf andere Projekte, weil ich glaube, du bist so, also A, was ich, also ich habe ja zwei Sichten. Ich habe ja die Sicht sozusagen als Anwender. Und ich habe natürlich die Sicht jetzt aus der politischen Ecke VGSD. Und ich glaube, du und ihr seid an dem Fleck, wo es gut ist und wo es notwendig ist. Und man braucht auch Durchhaltevermögen. Und du brauchst halt auch, ich sag mal, Standfestigkeit und einen politischen Willen und auch eine, also dieses Gefühl, dass es nicht mit dem Hammer gehen wird. Ja, da würde ich sagen, bist du schon mit deinem Team an der richtigen Stelle.
Dank dir dafür. Ich glaube es auch. Und wie gesagt, es gibt noch so viele. Also das Thema, glaube ich, auch die, ne, jetzt mal von Contist abgesehen, aber auch die Stiftung haben wir auch ins Leben gerufen. Das ist ein langfristiges Thema. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mich das Thema überhaupt je verlassen hat. Damit habe ich jetzt, das habe ich, glaube ich, so zu meinem Lebenskampf gemacht, persönlich, ja, und habe da jetzt angefangen mit, habe mich da so tief eingearbeitet. Mach alle Aspekte, ne? Also ich habe schon mit dem Job-Aspekt, das ist ja einer der größten, die Selbstständige haben, wie finde ich Arbeit und sowas, mit dem habe ich schon in meinem Leben zu tun gehabt und jetzt quasi mit der ganzen Administration, aber wirklich Banking, Steuern und so weiter und jetzt halt auch im Politischen, wir haben noch so viel vor uns. Also ich glaube, langweilig wird es mir nicht werden.
Nee, also ich glaube für keinen von uns. Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Was ist deine Hoffnung an die Politik?
Naja, also dass die Dinge, die erstmal jetzt im Koalitionsvertrag sind, auch mal wirklich schnell jetzt mal angegangen wird. Ja, vielleicht noch dringender, dass jetzt dieses Thema hier Selbstständigkeit und Corona, Unterstützung und dies und jenes, ne, dass das mal kurzfristig gelöst wird, ASAP. Ne? Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, wirklich dann diese Themen, dass es aber da nicht aufhört. Also ich glaube, das Wichtigste wäre, wenn die Parteien, und zwar alle, ja, weil da gibt's schon manchmal noch einfach Berührungsängste in jedem Bereich und ich glaube, eigentlich sollte keine Partei Berührungsängste mit diesem Thema haben, denn auch die Linke kann, glaube ich, wie soll ich sagen, ihr Klientel bei Selbstständigen finden, so wie die Grünen, so wie die CDU, die SPD und so weiter und so fort. Aber wir haben momentan noch zu sehr dieses Klientel-Denken und ich finde, das ist sehr, sehr schade, weil es gar nicht dem entspricht. Ja, meine politische Meinung außerhalb der Selbstständigkeit entspricht vielleicht nicht dem, wo ich eigentlich heute mein Kreuzchen machen muss, weil welche Partei im Endeffekt sich für die Themen einsetzt. Also bitte ja, da draußen, denkt doch weiter, akzeptiert es vielleicht, nein, wenn ich mir Wunsch an die Politik ist, nicht nur akzeptiert ist, sondern verinnerlicht ist, dass das die Zukunft der Arbeit ist. Ja, und wenn er versteht, dass die Selbstständigkeit der wesentliche Bestandteil der Zukunft der Arbeit ist, ja, dann können wir vielleicht mal in Dialog kommen, wie wir die Zukunft der Arbeit organisieren wollen. Ja, und dann würde ich, glaube ich, sagen, hätten wir auf selbstständigen Seite und die Politik auf Politikseite auch wirklich Spaß, weil dann kommen wir in einen konstruktiven Dialog und wie wir die Zukunft dieses Landes gestalten und nicht dieses irgendwie Verbots und ich dängele und versuche irgendwie alle Selbstständigen in Kasten der Angestellten zuzustecken. Das wäre mein großer Wunsch, glaube ich.
Ich glaube, ganz viele Selbstständige würden das sofort unterschreiben, wenn man also die Angestelltenwelt kennt und sich selbstständig gemacht hat und das vergleicht und sagt, wie viel mehr Energie habe ich zur Verfügung, um das, was ich gut kann, auch zu tun. Und das ist ein großer Unterschied. Und diese Energie geht halt ganz oft, wenn man langjährig also angestellt ist, weil es gibt inzwischen ja also auch schon positive Beispiele, aber eben ganz viel nicht, wo einfach Energie abgeblockt wird, ne? wo man also das gar nicht einsetzen kann. Hast du denn auch Wünsche an uns Selbstständige?
Naja, also die Wünsche an die Selbstständigen sind, denkt weniger in euer eigenen, ich bin Entwickler, ich bin Designer, ich bin Architekt, ich bin Arzt oder dies oder jenes, sondern lasst uns zusammentun. Solus Unite, wie wir gerne bei der Kontist Stiftung und im Rat der neuen Arbeit sagen. Weil ich glaube, wir können es nur schaffen. Ja, wir tun uns selber so immer so wahnsinnig schwer damit. Wir haben keine vernünftige Repräsentanz oder sowas, weil wir so versplittern. Ja, und weil wir immer denken so, ja, nee, weil ich jetzt irgendwie ein Entwickler bin, was kann jetzt die selbstständige Hebamme und so weiter und so fort, ja. Aber so ist es doch nicht, ja. Wir haben alle sehr, sehr ähnlich gelagerte Probleme und wenn wir uns zusammentun und mehr versuchen, aus einer Stimme zu sprechen, dann kann sich da auch wirklich was ändern. Also das ist so dieser Wunsch, interessiert euch und helft uns alle mehr zusammenzuschließen, damit wir eher mit einer Stimme sprechen können.
Letzte Frage, braucht es eine Partei für Selbstständige?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe es ja vorher gerade gesagt, ich glaube, das ist kein Partei, also das ist nicht für eine Partei, das ist genau das Problem, weil dann haben wir im Endeffekt nur diese eine Partei und die kämpft dann dafür, für dieses eine Thema, sondern es ist ein breites, es ist ganz, ganz breites. Wir sind insgesamt Selbstständige 4,3 Millionen in Deutschland, Solo-Selbstständige 2,3 Millionen. Das ist immerhin schon eine vernünftig große Gruppe. Ich glaube, die arbeitstätige Bevölkerung ist ja, glaube ich, nur so um die 40 Millionen. Ne? Also von dem her sind ja nicht alle 80 Millionen, die überhaupt nur arbeitstätig sind. Wir haben alle ganz unterschiedliche. Wir sind konservativ, wir sind grün, wir sind liberal und so weiter und so fort. Und wir haben da auch unser politisches Spektrum. Aber jede der Parteien sollte im Endeffekt das Thema Selbstständigkeit mit aufnehmen. Und ich glaube, eine Partei würde uns allen nur schaden.
Man muss überall präsent sein. In allen unterschiedlichen politischen Richtungen gibt es Selbstständige. Und ich glaube, diese Brücke zu bauen, das ist eine Aufgabe auch für die nächste Zeit.
Genau.
Christopher, es war mir eine Ehre. Und ganz vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und für dieses Mutmachen.
Ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch, Lars.
Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Bleib uns lange in dem Bereich erhalten. Aber egal, was kommt, ich freue mich jetzt schon auf das, was kommt. Und ich bin überzeugt, du gehst deinen Weg. Ich kann nur sagen, arbeite an der Stelle weiter aus meiner Perspektive politisch gesehen und auch aus dem, was ich als Selbstständiger sehe, ist es genau der richtige Weg. Und ich freue mich auf all das, was kommt. Und sage ganz herzlich danke nochmal.
Danke dir, Lars.
Gut, dann lass es dir gut gehen und ich sage tschüss.
Okay, sehr schön. Hat mich sehr gefreut, okay? Danke dir.
Ja, tschüss. Ciao.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.